Meine erste Frage geht an Jojo. Wir hatten gestern hier das Thema Zeit und Labor, also wie im Labor Zeit entwickelt wird. Und was du gerade vorgelesen hast aus deinem Roman, das Stück, hat mich erinnert an diese Idee des Labors. Da wird ganz künstlich ein Zeitbegriff hergestellt, beziehungsweise auch eine politische Idee, und die wird ins Volk transplantiert. Ja, es wird sozusagen etwas von außen in die Realität eingeführt und kollidiert. Und dadurch entsteht sehr viel Ironie, wenn man es beschreibt. Kannst du ein bisschen über dein Verfahren, dich mit dieser chinesischen Form von Realität im Schreiben auseinanderzusetzen, erzählen?
我的这部小说呢，实际上我当时创作的时候，我有一个特别清楚的一个线，就是呢，在当时很多的中国的这个家庭回忆录在西方非常的流行，而且呢，这些家庭回忆录大多数都是在有很多的悲剧性的很痛苦的故事，那么我就在想，我要写一部就是完全是一个小说，用这种小说的文学性的语言来体现中国的现实社会。在这个60年代70年代的时候在西方曾经一度非常的轰动，就是拉丁美洲的爆炸文学。但是呢，我发现在中国，尤其是文革的时候，在我们现实生活里头，真的充满了一种现实魔幻主义。你根本不需要去做这种抽象的这种创作，现实生活里充满了这种荒诞性，于是呢，我决定就在我这部小说里头体现这文革，在文革期间，这个发展中的现实。我们呢有很多的所谓的破四旧立四新，我们有很深的中国历史，但是在现实生活中间呢，差不多我们体现不到这种时间性和历史性，而且就是因为这种古老的传统被切断，人们在现实生活里头出现了非常多的荒诞的这种处境。比如说在文革的时候这个中医行医是被禁止的，因为呢这是一种四旧之一，所以呢人们就是一度在社会中间出现了打鸡血在街上呢，很多的人排着长队抱着公鸡去打鸡血。这个鸡血的疗法呢，说明这个让人们长生不老，延年益寿，包治百病。这种荒诞性呢，在我们的日常里屡见不鲜。
Nächste Frage an Yang Yang. Jojo hat gerade davon gesprochen, dass die Kontinuität der chinesischen Geschichte unterbrochen wurde, dass man bewusst sozusagen sich davon absetzte. In deinem Gedicht, dem letzten Gedicht, das du vorgetragen hast, ist ein zentrales Bild das Bild der Wiederkehr. Das noch einmal. Funktioniert? Okay, das Bild der Wiederkehr, der Reinkarnation des Gartens. Kannst du etwas sagen zu dieser Idee der Reinkarnation, der Idee des Wiederkehrs, was das für deine Dichtung spielt? Weil gleichzeitig ist es interessant, es ist ganz offensichtlich etwas, was du aus der chinesischen Tradition mitbringst, aber du beschreibst gleichzeitig in dem Garten, wie du mir vorher gesagt hast, einen deutschen Garten, weil du in Schloss Solitude warst. Also hier verbinden sich sozusagen ein geschichtliches Denken aus einer anderen Welt mit einer Erfahrung in Deutschland. Kannst du darüber...
其实，二十世纪的中国，可以说我们经历了一种，姑且可以称为时间的戏剧，或者一种时间的闹剧，这样的情况。从当年孔夫子古典时代，眼睛看着过去，180度的转弯，到了学习西方，眼睛只盯着未来。刚才友友这个小说可以说是一个极端的荒诞的但是真实的案例，更可怕的是它是真实的。那么这种真实的最大的特点就是观念第一，现实第二。不管现实有没有道理，一个没有倒档的汽车，一个永远向前的汽车，在概念上它是革命的啊。就像中国人曾经在政治运动中间认为麻雀是反革命的，因为他们偷吃粮食啊，那个，所以这样一种从过去到未来，然后最后这种急速的转变中间，时间完全乱了，在混乱之中最后只产生了一种真空，而这种真空让人们的头脑根本失去了反省和自觉的能力，包括对历史的反省，包括对什么东西是新的这个思考的能力。所以那么当我们在经历了这个最近这个30年，实际上是从文革的这种痛苦的经验，然后经历了80年代以后对文革的反思，对中国历史的反思，然后慢慢地建立起一种理解，我们既不能只看着过去，也不能只看着未来，对真实的理解，或者说我们追求的一种理解的深度，应该建立在对所有时间的这种体验和思考上。这也是为什么我自己并没有觉得我从中国到了外国，到了或者西方，或者说甚至我旅行全世界，真的感到那样一种陌生、困境或者不能理解。因为我发现在人的处境 the situation 这个词汇或者这个层次上，我们是完全可以沟通的。就像我的第二首诗《花园的轮回》，在我们自己的短短一生里，实际上我们也已经经历了很多轮回。文革一个轮回，1989年是轮回，90年代以后的商业化是轮回，郭金牛式的全球化或者全球资本的世界是轮回，911是轮回，伊拉克战争是轮回，现在的 Islamic State 又是轮回。所以实际上我们发现时间没有一个简单的单一条线，我们在越来越深的进入人的处境。在这一点上我很想听听摩泽巴先生的看法。
Okay.Genau. Ich setze da mal vielleicht an dem, was Yang Yang gesagt hat. Er hat auf der einen Seite von diesem zeitlosen Raum gesprochen in China während der Kulturrevolution, der ja offensichtlich ganz offensichtlich politisch gemacht wurde. Wir leben hier im Westen in einer Situation, die viele kennzeichnen als eine zunehmende Beschleunigung, wo auch eine gewisse Geschichtsveränderung Verlorenheit erzeugt wird. In ihren Arbeiten haben Sie immer wieder sehr stark die Tradition, die Geschichte als Bezugspunkt für Ihr Denken heraufbeschworen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, also wie Sie Geschichte, Tradition im Hinblick auf Ihre Auseinandersetzung mit Gegenwart heute verstehen. Okay.
Ja, mich hat eben sehr beeindruckt, dass Guo Jin nur eben davon sprach, dass er in seiner Jugend durch Gedichte aus der Tangzeit beeinflusst worden ist. Jetzt müssen wir noch mal sagen, wie alt sind Gedichte aus der Tangzeit? Sie sind 1000 Jahre alt. Und sie sind in einem Milieu, in dem man nicht also irgendwie akademisch gebildet war, offensichtlich präsent gewesen. Es ist eine einzigartige Situation sozusagen für uns. Die deutsche Literatur ist auch alt, also sie ist nicht nur so alt wie die deutsche Sprache. Man muss die lateinische, die griechische Literatur hier als Vorstufe, als ganz wichtige, lebendige Impulsgeber eben mit dazurechnen zur deutschen Literatur, aber es gibt kein Gedicht, was 1000 Jahre alt ist, was ein Bauer, was ein Arbeiter in Deutschland kennen würde. Es ist ausgeschlossen. Es ist also hier ein ungeheurer Schatz, der zur Verfügung steht, um einem Volk eine Sprache zu verleihen. Mich wundert nicht, dass die Kulturrevolution als eine Zeit der Zeitlosigkeit empfunden worden ist, denn das sollte sie ja auch sein. Sie sollte der radikale Traditionsbruch sein, sie sollte die Geschichte aus dem Leben des chinesischen Volkes herausreißen, sie sollte die Geschichte ausrotten, wie es dieses in der großen chinesischen Geschichte ja schon einmal gegeben hatte, eben beim ersten chinesischen Kaiser, der die Gelehrten hinrichten ließ, die Gedichte verbrennen ließ und wo eben die großen Dinge der Taoismus und der Konfuzianismus eigentlich nur durch Glücksfälle bewahrt worden sind, weil sie sich außerhalb der Reichweite des Herrschers befanden. Nur war natürlich China damals ein Land, was eine große Insel, ein Kontinent für sich war, da konnte man ein solches schreckliches Experiment durchführen. Zu dem Zeitpunkt, als Mao das machte und seine Mitpolitiker, war China längst ein Land, was vielfältig schon in die Weltpolitik eingeordnet war, was keine Insel mehr war, was natürlich, wo ein solcher Neuanfang überhaupt gar nicht also durchführbar war, wenn man nicht einfach das ganze Volk ausrotten wollte. Und deswegen ist er ja zum Glück auch dann trotz immenser Opfer dann so nicht ist es so nicht geklappt. Ich wollte Yang Lian einfach mal fragen, natürlich, wenn man ein Gedicht hört wie den Garten, was wir eben gerade gehört haben, dann weiß man, wie man ihn in große europäische Tradition des späten 19., 20. Jahrhunderts einordnen kann, mit einer lyrischen Sprache, wie sie von Rimbaud und vom Surrealismus entwickelt worden ist, mit dem Arbeiten mit Paradoxien und so weiter. Es wäre für mich sehr kostbar, wenn ich erfahren würde, was ist das genuin, also chinesische, wo ist in diesem Gedicht, ist dieses eine Antwort auf europäische Traditionen oder spielen die in diesem Gedicht eine viel geringere Rolle, als wir als europäische Hörer das zunächst glauben?
如果我可以回答这个问题，因为郭金牛在和我谈话时候说到一个非常有意思的现象，就是在他们的村子里，人们不识字，
但是会背诗，尤其是会背诵那些古典的唐代的这些诗篇。我相信这不只是为了一种装饰性的美的感觉，那是因为那些诗实际上接触到人生经验的深处。他们没有学过书写文字，但是这种人生的经验是代代相传的，而且通过诗歌的背诵传递下来。所以不识字而能背诗，这是一个非常独特的中国文化或者在这样的一个传统。那么同样也是郭金牛说到一个非常好的感觉，当我问他为什么你要写诗的时候，他说诗歌可以接触到人心最柔软的那个部分，不是报纸上的语言，不是一般的所谓文学的语言，而是诗歌曲折的接触到这种深藏的问题。哎，我觉得这个是可以说解释了一些当代中国文化中间很隐秘的一些情况，也就是刚才莫泽巴赫先生问的这个问题。而我觉得如果把20世纪中国整个历史发生的像友友描写那些很混乱的情况，也包括现在逐渐的这个观念在向现实靠拢，这个我认为很深刻的变化归纳在一起，是这个传统中国文化的现代转型这个大的主题。而这个主题深入到语言的层次、现实的层次，然后文化和文学的层次啊。所以在这个意义上头，我觉得我不是直接阅读莫泽巴赫先生的小说来理解他的，而是我是通过我对自己的现实和文化这种反思，挖掘一条地道，然后通向莫泽巴赫先生通过他的文学挖掘的那条地道，我们两个在地底下相遇，而且我认为可以理解。可以吗？
Aber du hast die Frage von Martin Moserbach nicht wirklich beantwortet. Und das ist wirklich eine interessante Frage, weil du sagtest, ich kann mich überall auf der Welt zurechtfinden, mit jedem kommunizieren. Und wie gesagt, die Gedichte, die du da vorgetragen hast, haben auf den ersten Blick scheinen auch aus chinesischen Traditionen zu kommen. Man könnte sie aber auch aus europäischen Traditionen von der Form her verstehen. Und machen sie sozusagen ihre Kommunikationsfähigkeit, liegt das darin, dass beide Formsprachen denkbar sind? Oder kannst du das erläutern? Also sind das europäische Formen, die da vor allem eine Rolle für dich gespielt haben, oder eher aus deiner eigenen Tradition, also chinesischen Tradition kommen?
我觉得我在国际的经验实际上在不停地证明印证我其实在中国学到的那些东西，比如说历史其实不是现在之外的东西，历史是现实之内的层次。当我经历文革的比如说痛苦的经验的时候，它不是只让我理解到一个简单层次的政治，其实我让我穿透到中国历史的某种意义上专制传统的那个深处，让我穿透到一种专制的思维的深处。这种思维也不只是统治者的思维，它其实也包括被统治者的思维。老百姓某种意义上也是在接受甚至某种意义上支持 这样一种专制。你比如说游友的小说谈到的，或者是德国在二次大战反省自己的战争的时候说过的，这个专制者、独裁者和所谓的人民之间并不是简单的敌对，某种意义上也是在分享。因此这个责任对于我自己来说，文革后如果说我的诗歌获得了一种力量的话，这种力量来自于我对自己自我的这种追问甚至是批判。我相信中国今天的这种观念上的变化，其中一个很重要的能量来自于文革以后对我们自己传统的这种反思，而这种反思首先是带有批判性的，哎，所以这个经验我觉得让我今天在世界上这个旅行的时候，我并不认为我到西方就是天堂，恰恰相反，我看到的西方同样是问题，某种意义上甚至还有更深刻的问题，不管是自私，不管是玩世不恭的人生态度，不管是利益，对于这个被利益泡沫化的人类，实际上我们都面对着这些问题，哎，所以这个是我的根本感受。
Die Frage würde ich dann jetzt nochmal an Sie stellen, Herr Mosebach. Ihre oder zwei Ihrer Bücher sind ja ins Chinesische übersetzt worden. Yang Liang hat jetzt versucht sozusagen darüber zu reden, wie er so die Übersetzung seiner Arbeiten in europäischen Kontexten versteht oder wie die rezipiert werden. Bei der Rezeption Ihrer Arbeit in China, allein schon beim Übersetzen, können Sie sagen, gibt es da spezifische Schwierigkeiten des Übersetzens, weil bestimmte Formen von Realitätskonstruktionen in Ihren Werken nicht so eins zu eins zu übersetzen sind?
Ja, selbstverständlich, also nicht Schwierigkeiten, die ich bemerkt habe, sondern Schwierigkeiten, die ich mir vorstelle, dass sie existieren. Für mich steht die Sprache im Vordergrund. Die Sprache ist das Wichtigste für mich. Und die Sprache besteht eben, die hat ein grammatikalisches Gerüst. Und sie hat also in all den Sprachen, die sich, also den indogermanischen Sprachen vom Sanskrit kommenden, hat sie eben diese Möglichkeit, die Sätze durch Konjunktive in Abhängigkeit voneinander zu setzen, solche Konstruktionen zu bauen. Der Konjunktiv überhaupt außerordentlich wichtig. Die indirekten Reden der Unterscheidung zwischen dem Potentialis und dem Irrealis und so weiter. Und das macht sozusagen den Glanz einer guten deutschen Prosa aus. Dieses Hin- und Her-Surfen zwischen diesen Möglichkeiten. Nun habe ich gelernt, dieses fällt im Chinesischen alles vollkommen weg. Es existiert kein Konjunktiv. Es ist eine der höchst entwickelten Sprachen der Erde, der reichsten, der kompliziertesten Sprachen der Erde, aber sie hat keinen Konjunktiv. Ja, das ist ich kann mir eine Übersetzung eines Textes von mir ins Chinesische deswegen überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das sein soll. Ich meine, um es noch krasser zu sagen, wahrlich, also Autoren, die Sie alle kennen, kann man leichter darauf zurückgreifen, Heinrich von Kleist, die Marquise von O., Seiten in indirekter Rede. Das ist aber gerade der Witz, dass diese in der indirekten Reden ablaufenden, dieses Spiel mit den verschiedenen indirekten, mit den verschiedenen Konjunktiven 2 und 1, das Oszillieren, das ist ja, wie kann man so etwas übersetzen? Ich weiß es nicht. Wie kann man eine Sprache, das ist auch faszinierend für mich, die vom Sanskrit herkommenden, von den indogermanischen Sprachen extrem wichtig, die Zeitformen. Das Chinesische kommt ohne Zeitform aus. Die Chinesen wissen auch, was vergangen und was zukünftig ist, aber sie brauchen das grammatisch nicht deutlich zu machen. Das ist faszinierend. Leben die Chinesen in einer ewigen Gegenwart? Gibt es für sie nichts Vergangenes? Ist das Vergangene immer gegenwärtig? Das sind Fragen, die ich mir stelle.
Genau. Also die Conclusio aus dem, was Martin Mottersbach gerade sagt, ist, eigentlich Verständigung zwischen uns ist gar nicht möglich. Es gibt kein Verstehen.
Wenn wir 100 Jahre oder 150 Jahre, 但是现在，当我们坐在同一个房间里，但是我们中间又有一道看不见的墙，所以对我们来说，没有别的选择，只有创造性的去寻找一种方法，或者挖洞，或者爬墙，或者干脆绕路。总而言之，这个世界。 我们需要理解，这是第一。第二，这种理解也只有在一种创造性的状态中间理解。那么，举个例子说，同样，因为中文没有动词，确实，比如说，没有动词的时态啊。那么，说实在话，普鲁斯特翻译成中文是没有意义的。 因为它不是光描写时间，它是在语言的句式的时态里头，隐藏着它最主要的时间主题。说实在，我给翻译家出过一个主意，我说，如果这个愚蠢的中文它就没有时态，那么我们可不可以用颜色，印刷的颜色来表现时间呢？ 比如说，最过去的是从黑色到深蓝色到蓝色到白色到淡黄色到深黄色到金色到红色。譬如说，那是多么美丽的一本手写的书。莫德巴赫说过，他最喜欢一本手写的书，而不是印出来的书。那比如说，这只是一个例子，创造性是我们这个时代观念意义上。 必须做的事情，同样，中国人会对西方人说：“哎呀，这些糟糕的欧洲人，他们不懂汉字的对仗，一个汉字对一个汉字，一个声调，然后要作曲一样的创造出音乐感，而且这个音乐感是一种法律，谁这个音乐写错了，红牌罚下去啊。” 所以，这个同样的问题是反过来，这个比如说中文古典诗歌翻译成英文的时候，有阿斯威利式的翻成抒情诗的方式，也有艾斯拉庞的式的发明一种独特的中文诗。所以，我认为这个译文不是原文，用瓦尔特本雅明的说法。 译文是第三种语言，不是简单的原文，也不是简单的被翻译的语言，是第三种语言。我很喜欢这个说法。The third shore.
Thank you very much.
Hinzu kommt, dass man ja auch feststellen muss, dass gerade Missverständnisse sehr oft der Ausgangspunkt kreativer Prozesse sind. Und jetzt haben wir eine letzte Chance, ein Missverständnis aufzusetzen, nämlich wir hören noch einmal Guo Qinyu. Bitte. Herzlichen Dank.